Auf der einen Seite fragen wir uns, wie können wir zum Beispiel Zellen in der Netzhaut, wie können wir die so simulieren, dass wir nicht nur abbilden, was deren Antworten auf bestimmte Lichtreize sind, sondern dass wir auch tatsächlich was über die Mechanismen verstehen. Auf der anderen Seite gucken wir uns an, wie wir mithilfe von unseren KI-Algorithmen unter Umständen dazu beitragen können, entweder Krankheitsbilder besser zu verstehen oder auch klinische Entscheidungen besser treffen zu können. Man kann über Netzhautbilder erkennen, ob jemand Parkinson hat oder nicht. Was man damit, glaube ich, schon machen kann, ist darüber nachdenken, wie kann man eben auch entsprechende Screening-Tools entwickeln, sodass man Menschen zum Beispiel mit Krankheiten, die erst spät auffallen, wie einer Multiplen Sklerose oder so, dass man die vielleicht auch früher finden kann und dann auch schneller einer entsprechenden Behandlung zuführen kann, bevor der angerichtete Schaden zu groß ist.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Med KI, AI and Brain Health. Heute wollen wir uns über das Auge unterhalten. Das Auge ist natürlich ein wichtiges Sinnesorgan, aber es kann auch wertvolle Einblicke in die Funktionsweise des Gehirns geben. Und ich freue mich sehr darüber, heute mit meinem Gesprächspartner und Kollegen Professor Dr. Philipp Behrens zu sprechen. Philipp, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, gerne. Danke, Kerstin, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Philipp Behrens. Ich bin Direktor am Hertie Institute for AI and Brain Health und leite da die Abteilung für Data Science, jetzt seit 2023.
Und wie ist es dazu gekommen, dass du dich in deiner Forschung mit dem Auge auseinandersetzt? Was fasziniert dich am Auge?
Da muss ich fast 15 Jahre oder so zurückgehen. Ich habe in meiner Promotion habe ich auch schon am visuellen System gearbeitet, also in unserem Sehsystem, aber mich mehr damit beschäftigt, wie eigentlich die Information aus der Außenwelt im Gehirn kodiert wird. Und als ich dann fertig war mit der Promotion, hatten wir gerade ein neues Projekt an Land gezogen mit meinem Doktorvater zusammen, dem Matthias Bethge, wo es darum ging, Zelltypen in der Netzhaut zu verstehen. Mhm. Und letztlich bin ich so dann beim Auge gelandet. Zuerst mit dem Gefühl, so aus dem Gehirn kommend, naja, die Netzhaut, das ist doch alles irgendwie relativ einfach und das wird schon irgendwie schnell gehen. Und jetzt beschäftigt es mich aber dann doch schon seit einer ganzen Weile.
Und was sind so Fragen, die dich momentan beschäftigen?
Mhm. Wir sind dann, oder ich bin dann mit meiner ersten eigenen Arbeitsgruppe bin ich tatsächlich in der medizinischen Fakultät in Tübingen gelandet, am Department für Augenheilkunde, am Forschungsinstitut für Augenheilkunde und habe mich vorher eigentlich ausschließlich wirklich mit grundlagenwissenschaftlichen Fragen beschäftigt. Also welche Zelltypen gibt es in der Netzhaut, was machen die, wie sind die verschaltet, wie tragen die zu unseren Seheindrücken bei. Aber durch diese Nähe zur Klinik kamen dann eben auch klinische Fragestellungen. Es war dann auch so die Zeit, als es losging mit dass KI benutzt wurde, um klinische Bilder zu analysieren zum Beispiel. Und dann haben wir uns eben auch in diesem Bereich eingearbeitet. Und das bestimmt eigentlich auch heute noch so die Struktur meiner Arbeitsgruppe. Es gibt auf der einen Seite, fragen wir uns, wie können wir zum Beispiel Zellen in der Netzhaut, wie können wir die so simulieren, dass wir nicht nur abbilden, was deren Antworten auf bestimmte Lichtreize sind, sondern dass wir auch tatsächlich was über die Mechanismen verstehen. Also die eine Seite. Auf der anderen Seite gucken wir uns an, wie wir mithilfe von unseren KI-Algorithmen unter Umständen dazu beitragen können, entweder Krankheitsbilder besser zu verstehen oder auch klinische Entscheidungen besser treffen zu können. Und da ist eine Frage, die uns gerade akut sehr beschäftigt, sind so Krankheitsverlaufsmodelle. Mhm. Wie können wir also nicht nur zu einem Zeitpunkt sagen, was ist das für eine Krankheit, die auf einem Bild zu sehen ist oder was ist es auch nicht, sondern wie können wir in die Zukunft gehen und sagen, wie wird sich die Krankheit entwickeln? Wie wird sich vielleicht eine bestimmte Behandlung auswirken? Oder wann macht man die Behandlung denn zu einem optimalen Zeitpunkt?
Ja, vielleicht fangen wir mal mit dem zweiten Thema an. Was sind das denn für Erkrankungen, die ihr euch anschaut?
In der Augenheilkunde gucken wir uns im Moment vor allem zwei relativ häufige Erkrankungsbilder an. Das eine ist die diabetische Retinopathie. Das ist eine Begleiterkrankung von Diabetes, wie auch der Name schon sagt, bei der eben die Gefäßschädigungen, die durch Diabetes ausgelöst werden, dann auch zu Schädigungen in der Netzhaut führen können und irgendwann auch zur Erblindung. Die andere Krankheit ist eine klassische Alterskrankheit, die altersbedingte Makuladegeneration. Die Makula ist die Stelle so unseres schärfsten Sehens, also das ist die Stelle im Auge, mit der wir zum Beispiel lesen oder Fernseh gucken oder am Handy sind. Und das ist tatsächlich recht häufig bei älteren Personen, dass die Zellen in der Netzhaut, die für das Sehen wichtig sind, an dieser Stelle anfangen kaputt zu gehen. Und oft für die Personen, also wenn sie dann tatsächlich daran erblinden, mit sehr dramatischen Folgen.
Und wie kann KI helfen? Also was für Daten schaut ihr euch an und wie geht ihr vor?
Wir haben ganz unterschiedliche Datenquellen, mit denen wir arbeiten. Eine wichtige Ressource sind dabei sogenannte große Kohortenstudien. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel die nationale Kohorte. Da haben wir seit einigen Monaten Zugriff auf die Daten. In England gibt es UK Biobank. Das sind Datensätze, bei denen sehr viele Menschen, also zehntausende Menschen, zum Teil auch regelmäßig und wiederholt, sehr standardisiert untersucht werden können. Und dadurch sind das für uns eine sehr wertvolle Ressource. Da gucken wir uns zum Beispiel dann Bilder vom Augenhintergrund an. Das sind einfach Farbfotos des Augenhintergrunds. Da kann man dann die Blutgefäße sehen, kann auch diese Makula, die Stelle des Schärfens sehen, die Optik-Disc. Das kann man alles sehr schön sehen. Das ist auch sehr, also ist keine besonders invasive Technik. Sehr einfach auch zu machen, kostet nicht viel. Es gibt auch noch andere Daten, zum Beispiel sogenannte OCT-Bilder, die eine dreidimensionale Darstellung der Netzhaut erlauben und so weiter. Wir kombinieren dann solche Kohortendaten auch mit Längsschnittstudien, die entweder auch jetzt hier aus unserem Krankenhaus hier in Tübingen kommen, aus der Augenklinik. Da haben wir gerade ein Projekt zum Beispiel dazu, die Daten, die die Augenklinik über die letzten 20 Jahre gesammelt hat, zur altersbedingter Makuladegeneration, die tatsächlich nutzbar zu machen und uns da zum Beispiel anzugucken, wie sind denn eigentlich tatsächlich in einer echten Population, wie sind denn da die Krankheitsverläufe? Mit oder ohne Behandlung, Behandlung mit unterschiedlichen Medikamenten, mit unterschiedlichen Intervallen auch von Behandlung. Und wie können wir das zusammenbringen?
Und wie vergleichbar sind die Daten aus den großen Kohorten und die klinischen Daten?
Das wissen wir noch nicht. Also mit Sicherheit eine spannende Frage, die auch immer so ein bisschen davon abhängt, wann sind die Kohortendaten auch gemacht worden. Also wenn man zum Beispiel die UK Biobank OCT-Daten sich anguckt, dann sind die jetzt einfach 15 Jahre alt und die Geräte haben sich deutlich weiterentwickelt. Die sind wahrscheinlich nicht besonders nützlich, um zu verstehen, was heute tatsächlich in der Klinik passiert. Fundus-Farbfotografie hat sich jetzt nicht in dem Maße weiterentwickelt. Da können wir zum Teil auch auf 20, 30 Jahre alte Daten zurückgreifen. Und die transferieren durchaus sehr, sehr gut auf auch aktuell erhobene Daten.
Das heißt, bei den klinischen Daten nehmt ihr vor allen Dingen aktuelle Daten mit neuen Geräten, die jetzt erhoben werden. Also nicht unbedingt retrospektive Daten, die jetzt schon seit 20, 30 Jahren in den Krankenhäusern.
Doch, auch aktuell beides. Gucken wir auch eben retrospektive Daten an. Ist natürlich auch immer einfacher von den regulatorischen Anforderungen.
Ja.
Das ist für uns schon wichtig.
Und versucht ihr für die Unterschiede in den Aufnahmen zu korrigieren oder die Daten zu harmonisieren? Wie geht ihr da vor?
Ja, eine ganz spannende Sache ist, wenn man sich anschaut, welche Variabilität man in solchen Fundusbildern zum Beispiel findet, also diesen Aufnahmen vom Augenhintergrund, dann merkt man sehr schnell, dass eigentlich eine Hauptquelle von Variabilität darin ist, dass es subtile Unterschiede zum Beispiel zwischen Kameras gibt. Oder selbst wenn dieselbe Kamera ist, zwischen Aufnahmeorten. Also zum Beispiel in der nationalen Kohorte in den Augendaten ist die größte Quelle von Varianz ist tatsächlich der Aufnahmeort, obwohl die alle die gleiche Kamera benutzt haben. Wir sind dem dann auch ein bisschen auf den Grund gegangen und man sieht zum Beispiel, dass es in verschiedenen Aufnahmeorten bestimmte Kratzer auf der Linse des Fotoapparats gab.
Ah ja.
Und da wir das vor ein paar Jahren festgestellt haben, da wollten wir eigentlich was ganz anderes machen. Ja. Und haben uns dann sehr ausgiebig mit der Frage beschäftigt, wie man solche Unterschiede eben auch rausrechnet. Mhm. Aber auch nur diese Unterschiede und nicht alles andere auch. Genau, und dazu modifizieren wir dann die Kostenfunktionen, die solchen Modellen dann eben zugrunde liegen und sagen, die Kameraidentität oder den Ort, an dem das aufgezeichnet ist, das ist was wollen wir explizit nicht in der Repräsentation in dem KI-Modell drin haben.
Und andere Varianzquellen, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, Herkunft, spielt das auch eine Rolle bei den Aufnahmen oder eher weniger?
Doch, spielt auch eine Rolle. Herkunft zum Beispiel ist sehr spannend, dass sich Bilder auch systematisch zwischen Personen mit unterschiedlicher Hautfarbe unterscheiden, einfach über die Pigmentierung und tatsächlich auch über andere Unterschiede struktureller Art. Das kann man natürlich zum Teil auch durch diese großen Kohortenstudien in westlichen Ländern oder auch in China, Indien und so weiter durchaus erkennen. Ja, wenn man die zusammenführt und sich anguckt, dann hat man auch in UK Biobank ungefähr, weiß ich nicht, 10, 15, 20% jetzt zum Beispiel Menschen, die eher eine dunkle Hautfarbe haben, weil sie irgendwie Vorfahren haben, die aus Afrika oder aus Indien, Pakistan kommen. Also das kann man daran schon erkennen. Gleichzeitig sind in den weltweit verfügbaren Daten zum Beispiel Menschen, die tatsächlich in Afrika leben und aufgewachsen sind, auf jeden Fall deutlich unterrepräsentiert. Was sich wahrscheinlich auch auf die Transferierbarkeit von damit mit solchen Daten trainierten Algorithmen dann in diese Weltgegenden auswirkt, weil viele von den Umwelteinflüssen, die dir da vorhanden sind, also von Infektionskrankheiten über Ernährungsstatus und so weiter, sich eben schon auch auf den Augenhintergrund auswirken können.
Und schaut ihr euch das dann bei den Modellen auch an? Also schaut ihr, wie gut, was weiß ich, die Klassifikationsgenauigkeit in unterschiedlichen Gruppen ist? Oder muss man auch eben die Kostenfunktionen anpassen, damit sie auch für unterschiedliche ethnische Gruppen gut funktioniert?
Ja, wir haben also in einer ersten Arbeit haben wir tatsächlich untersucht, wie kann man denn im Rollout, also wenn man jetzt tatsächlich ein Medizinprodukt hätte, was man gerne irgendwo anwenden würde, wie kann man denn in dieser Situation, dass es am Markt ist, feststellen, dass sich die Population, auf die man das anwendet, dass die sich systematisch unterscheidet von der, auf der das trainiert wurde. Also vielleicht auch nur in der Zusammensetzung. Also zum Beispiel, selbst wenn ich in Tübingen so ein Modell trainiere und dann irgendwo auf der Alp anwende, ändert sich ja vielleicht auch was in der Bezug zur demografischen Zusammensetzung. Also kann auch Alter, Geschlecht, sonst was sein.
Ja.
Und da haben wir auch Verfahren entwickelt, um das eben detektieren zu können überhaupt erstmal, bevor man es dann, das ist dann der nächste Schritt, dass man es auch korrigiert. Ein Projekt, das wir aktuell beantragt haben mit Partnern in Gambia, ist tatsächlich dort Daten zu erheben, wo wir, die haben an einem Forschungsinstitut dort, die ist auch eine sehr große Kohorte, wo sie über viele Jahre Gesundheitsdaten gesammelt haben. Und für eine ausgewählte Subgruppe von den Menschen wollen wir dann eben auch Bilder vom Augenhintergrund machen, die auch hinterher hoffentlich verfügbar machen. So dass man das eben auch dann abgleichen kann, was ist denn deren Gesundheitsgeschichte und ein Stück weit ein bisschen auch dazu beitragen, also ist unser Ziel, dass wir auch dazu beitragen, eben diese Unterrepräsentation von Menschen aus Afrika in diesem KI-Feld von medizinischen Daten etwas abzumildern.
Und aber Fundusbilder werden schon auch in Afrika erhoben, also das ist da schon auch Standard, um makuläre Degeneration oder diabetische Retinopathie zu diagnostizieren? Oder ist die Methode dort schon verbreitet und es geht eher dann noch um die KI-Auswertung und dass die Daten verfügbar machen? Oder werden die Geräte gar nicht benutzt oder gar nicht die Aufnahmen gar nicht hergestellt?
Das kommt sehr darauf an. Also wir haben auch Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten in Nigeria. In Nigeria, in Lagos kann man, glaube ich, schon in die entsprechenden Krankenhäuser gehen und das wird da genauso ein Fundusbild gemacht wie bei uns. Ich war in einem der größeren Krankenhäuser in Kigali vor 2 Jahren. Die Diagnostik ist nicht unbedingt schlecht, die gucken halt ins Auge, also einfach mit einer Schlitzlampe und schauen sich den Augenhintergrund halt an.
Ja.
Um das dann aber nachhaltig zu dokumentieren, fertigen die dann tatsächlich oft eine Handzeichnung an. Und das ist natürlich nicht derselbe, sag ich mal, Digitalisierungsgrad. Und eine Herausforderung, die in vielen Ländern dort hinzukommt, ist, dass die Anzahl von Ärztinnen und Ärzten im Verhältnis zu den Menschen, die es gibt, halt eine ganz andere ist als bei uns. so dass die zum Beispiel die augenärztliche Unterversorgung noch viel extremer ist als bei uns. Und gerade da könnten natürlich KI-Techniken ein Stück weit auch helfen, um ein Erstscreening einfach auch viel, viel mehr Menschen kostengünstig zugänglich zu machen.
Und was für KI-Algorithmen benutzt ihr? Also was für Modelle trainiert ihr?
Also ein Schwerpunkt in den letzten Jahren lag auf Interpretierbarkeit. Mhm. Also der Fähigkeit, dass Menschen hinterher auch nachvollziehen können, was der Algorithmus denn tut. Und wir haben uns da eine Modellklasse angeguckt, die wir inhärent interpretierbar nennen. Also bei denen tatsächlich die Architektur dieses Netzwerks einem erlaubt, diese Nachvollziehbarkeit herzustellen, ohne dass man hinterher noch irgendeine andere Technik zusätzlich anwenden muss. Und konnten, glaube ich, damit sehr gute Ergebnisse erzielen bei einigen der genannten Erkrankungen.
Und ist das auch so das, was Ärzte und Ärztinnen gerne haben wollen? Also finden die das besser, wenn das Modell gleichzeitig auch die Interpretationen gibt? Oder würde ihnen auch reichen, wenn die Klassifikationsgenauigkeit gut genug ist und man denkt, okay, das Modell wird schon irgendwie was Richtiges machen?
Das ist eine sehr spannende Frage, die man, glaube ich, auch gut mal erforschen könnte. Und wir haben auf der einen Seite, haben wir in der Veröffentlichung kürzlich gezeigt, dass diese Erklärung tatsächlich einen Mehrwert hat. Also dass wir haben in so einer simulierten klinischen Anwendungsstudie Ärztinnen Bilder bewerten lassen, ohne KI-Unterstützung, mit KI-Unterstützung, wo sie einfach nur tatsächlich die Vorhersage bekommen haben oder dann eben auch die Erklärung dazu, und konnten zeigen, dass es bei schwierigen Fällen tatsächlich hilfreich ist, auch diese Erklärung zu bekommen. Und dass die Ärztinnen damit vor allem schneller werden in ihren Entscheidungen. Das heißt, den klinischen Mehrwert, glauben wir, gibt es sehr wohl. Gleichzeitig ist im klinischen Alltag wahrscheinlich für viele Anwendungen das auch vollkommen ausreichend, dass das, wenn es wie so eine Art Laborwert einfach zusätzlich ein Grading ausgespuckt wird.
Und die Erklärungen sind immer sogenannte Heatmaps. Also im Ausgangsbild sieht man dann, welche Regionen relevant sind, oder gibt ihr auch zusätzlich Erklärungen raus? Oder wäre das auch interessant, das zu machen?
Das wäre total interessant. Also machen wir im Moment nicht. Aktuell markieren wir im Bild mit kleinen blauen Boxen, wo sozusagen die interessante Information versteckt ist, und führen ja damit irgendwie ein Stück weit den Blick der Ärzte und Ärztinnen. Tatsächlich auch direkt sozusagen mit bisschen Text zu erklären, was da eigentlich passiert oder was zu sehen ist, glaube ich, wäre jetzt mal grundsätzlich technisch interessant. Mhm. Ob das am Ende den Wert für die klinische Nutzbarkeit erhöht, wäre ich mir gar nicht so sicher, weil den Text muss man ja dann auch erstmal lesen und verstehen. Und wahrscheinlich ist das angesammelte, implizite Wissen ausreichend, um das, was wir markieren, zu interpretieren. Aber
ja, es ist auch ein schöner, schneller visueller Eindruck, was da jetzt eigentlich relevant war. Und helfen die Modelle auch dabei, eben Bias in den Daten zu erkennen, wie zum Beispiel so ein Kratzer auf der Linse? Oder versucht ihr das vorher immer schon zu korrigieren, um dann wirklich nur noch so eine klinische Interpretationshilfe für das Modell zu haben?
Also unser Ziel war jetzt auf jeden Fall Letzteres.
Ja.
Ich glaube, das andere ist nochmal ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen separates Problem, was man sich dann eben auch genau angucken muss.
Ja. Und du hattest gesagt, dass ihr die Modelle auch für Krankheitsprogression einsetzt. Das heißt, ihr versucht ihr frühzeitig Erkrankungen zu erkennen, oder versucht ihr vorherzusagen, wie sich die Erkrankung im Einzelnen entwickeln wird, auch in Abhängigkeit von Medikamenten? Was ist da so eure zentrale Frage?
Früherkennung ist ja immer in der Datenlage einfach ein schwieriges Feld. Also das ist ja tatsächlich was, wo man sehr viele Leute, also weil ja am Ende doch gemessen auf die Gesamtbevölkerung zum Beispiel gar nicht so viele Leute AMD bekommen, wobei das immer noch eine sehr vergleichsweise häufige Alterserkrankung ist, muss ich ja sehr viele Leute über einen sehr langen Zeitraum immer wieder regelmäßig untersuchen, wenn ich irgendwie frühe prognostische Marker identifizieren will. Also das ist tatsächlich eine herausfordernde Geschichte, die man mit solchen großen Kohortenstudien wahrscheinlich schon dann auch irgendwann in den Griff kriegen wird. Aber was wir jetzt erstmal machen, ist tatsächlich für Menschen, die eine bestimmte Krankheit haben, also zum Beispiel altersbedingte Makuladegeneration. Da gibt es eine Frühform und eine Spätform. Mhm. Und aktuell haben wir versucht, ein Risikomodell aufzustellen, was vorhersagt, wie sich das Risiko, dass die Krankheit sich in die Spätform entwickelt, dass dieses Risiko eben über die Zeit modelliert wird. Und wir auch da wieder interpretierbar Regionen im Bild finden, die dieses Risiko bestimmen, ein Stück weit.
Das macht ihr aber dann auch nur anhand des Bildes oder spielen dann andere demografische Faktoren oder auch ja, andere Faktoren eine Rolle, die ihr irgendwie mit in das Modell mit reinnehmt?
Aktuell machen wir das rein bildbasiert. Mhm. Kann man aber natürlich machen, sowohl demografische Faktoren als auch Genetik zum Beispiel. Also
ja.
Gibt zu manchen dieser Kohortenstudien auch entsprechende genetische Daten beziehungsweise bekannte genetische Risikofaktoren. Und die könnte man sich genauso angucken, ob die auch dazu beitragen. Und wie die auch vielleicht mit den bildbasierten Faktoren interagieren. Also ob es bestimmte Risikogene gibt, die eventuell mit einer Ausprägung von Risikofaktoren korrelieren und dann andere, die mit einer anderen Ausprägung korrelieren. Wobei man da halt sagen muss, sobald man genetische Daten anfasst, hat man einfach nochmal andere Datenschutzthematiken.
Ja. Und wie schwierig ist es jetzt überhaupt, an solche Verlaufsdaten heranzukommen?
Nicht so ganz einfach. Es gibt zum Beispiel zwei wichtige und spannende Datensätze, die auf Servern vom National Institute of Health in den USA liegen. Auf einen davon haben wir Zugriff, auf den anderen aktuell nicht. Wo natürlich zu befürchten ist, oder wo zumindest unklar ist, wie es mit denen aktuell weitergeht. Ja, ob die weiterhin zur Verfügung stehen, für was für Projekte die zur Verfügung stehen, weil da die US-Regierung ja gerade schon massiv Einfluss auch auf das Wissenschaftssystem in Amerika nimmt. Es gibt auch kleinere Kohorten, lokal in Deutschland oder in Europa. Oft ist das Rankommen tatsächlich ein Problem. Es sind oft natürlich sehr, sehr viel Arbeit in solche Daten geflossen, sodass die nicht einfach verfügbar sind und das auch viel Überzeugungsarbeit dann kostet, mit den Menschen zu sprechen und zu erklären, was man vorhat, warum man das möchte und dann auch eben Wege zu finden, wie man das datenschutzkonform umsetzen kann.
Und würde man hier davon profitieren, wenn man ganz viele Datensätze aus den Krankenhäusern zusammennehmen würde und ganz große Modelle, Foundation-Modelle zum Beispiel, trainiert? Würdest du denken, da könnte ein sehr großer Mehrwert für die Gesellschaft entstehen oder wärst du da eher vorsichtig?
Also viele Datensätze aus möglichst vielen Krankenhäusern in Deutschland zusammenzusammeln, das ist auf jeden Fall, da würde auf jeden Fall ein großer Mehrwert entstehen. Ich glaube, das ist ein großes Manko am deutschen Gesundheitssystem, dass das so eine digitale Vereinzelung hat und letztlich jede Klinik da auch irgendwie ihr eigenes Süppchen kocht. Da bin ich jetzt Teil eines größeren Konsortiums, das sogenannte iMatics-Projekt, das ist ein Teil der Medizininformatik-Initiative, wo wir mit einigen großen augenheilkundlichen Kliniken unter der Federführung vom Universitätsklinikum Münster zusammenarbeiten, um genau das zumindest beispielhaft mal durchzuführen. Da würde ich schon einen wirklich großen Mehrwert sehen, wenn das gelingt. Welche Rolle Foundation-Modelle da spielen, glaube ich letztlich, dass man das noch nicht so richtig beantworten kann. Es gibt natürlich so erste Modelle, auf denen das Label Foundation Model drauf ist. Wenn man sich aber anguckt, was ist so die Datenanzahl, die benutzt wurde, um die zu trainieren und was ist wiederum die Datenanzahl, die benutzt wurde, um jetzt so die populären Vision Language Models oder sowas zu trainieren, dann ist man da schon noch einfach in zwei ganz unterschiedlichen Welten unterwegs. Und bisher ist auch entsprechend der Vorteil, den man über diese Foundation-Modelle hat, dann doch eher überschaubar. Aus meiner Sicht. Aber wie sich das entwickelt, wenn einfach man mehr Daten auch reinstecken kann, wird man sehen.
Ja, würdest du dann grundsätzlich sagen, lieber so viele Daten, wie es gibt und lass sie ruhig sehr heterogen sein? Oder ist es schöner, wenn man kleinere, kuratierte Datensätze hat, von denen man genau weiß, wie sich die Erkrankung entwickelt hat, die man irgendwie, wo man die Personen auch gut charakterisiert hat. Hast du da so ein Gefühl für oder sind beide Ansätze eigentlich sinnvoll und muss man immer im Einzelnen abwägen?
Ich glaube, man muss das abwägen, für was auch am Ende die Anwendung sein soll. Also wenn das Ziel ist, also wenn in mein Screening-Verfahren auch eine relativ homogene Kohorte reinkommt, also in einem kleinen Projekt uns hier zum Beispiel mit einer Diagnose beschäftigt, die heißt epiretinale Membran, da wächst so ein Häutchen irgendwie auf der Netzhaut und kann eben auch zu schweren Schädigungen führen. Und was den Ärzten, mit denen wir das zusammen gemacht haben, was den Kollegen wichtig war, war, dass der Datensatz die Heterogenität der Population, die in ihre Diagnostik reinkommt, dass die akkurat wiedergespiegelt wird. Mhm. Aber natürlich nicht die Heterogenität aller möglichen Augenpatienten. Und wenn das Tool am Ende dafür dienen soll, in dieser Spezialsprechstunde zu dienen, dann ist es, glaube ich, vollkommen in Ordnung, eine kleine, aber feine Kohorte, die irgendwie gut kuratiert ist, zu haben.
Ja.
Ansonsten ist das andere natürlich eine total spannende Frage. Ja, was machen wir denn mit so einer Datenkiste? Und eine Sache, die ich schon glaube, ist, dass es wichtig ist, sich da von dem reinen Big Data-Ansatz ein Stück weit zu verabschieden. Also das ist keinen Sinn macht, nur zu sagen, so viele Daten wie möglich und irgendwie werden wir da schon Korrelationen, Assoziationen, sonst was finden. Mhm. Sondern ich glaube auch, dass wir das ganze theoretische Wissen, was wir ja eigentlich haben, also es gibt ja viele augenheilkundliche Lehrbücher, es gibt Entscheidungsstrategien, wie man eben zur Definition von verschiedenen Krankheiten kommt, das auch irgendwie nutzbar zu machen.
Ja, wie ist das denn? Baut ihr dieses Wissen auch in die Modelle ein oder ist es dann doch eher am Ende ein reiner Computer Vision Task?
Aktuell glaube ich vor allem noch ein Computer Vision Task, wobei zum Beispiel in diesen interpretierbaren Modellen wir zum Beispiel schon die Vorannahme reinstecken, dass die krankheitsbezogenen Schädigungen der Netzhaut, dass das kleine Regionen sein sollen. Das kodieren wir sozusagen explizit in der Architektur. Das ist aber natürlich nur ein Anfang. Und wie man das genau macht, glaube ich, da muss man auch gut drüber nachdenken. Man kann zum Beispiel versuchen, Literaturwissen anzuzapfen, auch über große Sprachmodelle.
Genau, ja.
Wird das jetzt sicherlich auch nochmal auf eine andere Art und Weise möglich.
Werden denn diese KI-Modelle, die ihr entwickelt, werden die schon in der Klinik eingesetzt oder ist das geplant?
Also wir machen selber keine Medizinprodukte.
Ich glaub,
das ist was wir nicht leisten können. Wir sind ja eine am Ende akademische Forschungseinrichtung.
Ja.
Und der Overhead, der erzeugt wird, wenn man das dann tatsächlich in die Zulassung bringen will, der ist schon nicht klein. In diesem iMatics-Projekt gibt es jetzt so eine vorbereitende Stufe, gibt es tatsächlich eine Begleitung durch eine Beratungsfirma, die Medizinprodukte, die sich damit auskennt mit der Zulassung mit Medizinprodukten. Und das ist für uns total spannend, das mal mitzudenken, weil wir wollen ja auch nichts verkaufen am Ende. Ich glaube, dafür bräuchten wir dann einfach auch entsprechend Partner, die Know-how haben und den Willen, das auch umzusetzen. Aber insgesamt, klar, kann man auch heute Medizinprodukte oder Algorithmen kaufen. Also man kann zum Beispiel Kameras kaufen, die so ein diabetisches Retinopathie-Screening automatisch machen. Ich habe das neulich hier bei uns in der Diabetologie gemacht. Das ist total spannend. Setzt man sich hin, die Kamera zentriert automatisch auf das Auge, macht ein Bild und 2 Minuten später kommt dann ein Report raus, auf dem steht, gehen Sie mal zum Augenarzt, lassen Sie es mal abklären oder halt alles in Ordnung.
Und wäre das denkbar, dass Leute dann auch irgendwann solche Bilder selber machen können und über das Smartphone irgendwo hinschicken und sich dann...
Da bin ich ja persönlich eher kritisch, technisch möglich ist es. Also die entsprechenden Linsen, mit denen man irgendwie auch als Aufsatz auf Smartphone solche Bilder machen kann, die sind, kann man auch mit 3D-Drucker herstellen. Also die Linse natürlich nicht, aber das Drumherum.
Ja.
Das ist nicht besonders teuer. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man Leute dann auch mit ihren medizinischen Befunden so alleine lassen sollte. Aber was, glaube ich, zum Beispiel in dem Feld sicherlich in den nächsten Jahren zum Standard gehören wird, ist, dass wenn man zum Hausarzt geht, dass der so ein Bild mitmacht und einem sagt, kümmern Sie sich darum. Oder dass wenn man zum Optiker geht, dass, also die Geräte, die heute beim Optiker stehen, die können das alle.
Ja, und das wäre ja dann auch ein Screening-Tool und dann würde das ja auch wieder bei der Früherkennung von verschiedenen Erkrankungen gehen.
Genau.
Ja, spannend. Du bist ja am Hertie-Institut für AI and Brain Health. Mhm. Inwieweit helfen denn solche Daten des Augens auch bei der Erkennung von neurodegenerativen Erkrankungen oder Erkrankungen des Gehirns? Gibt es da Beispiele?
Ja, jetzt haben wir ganz schön lange über das Auge geredet. also wenn man sich anguckt, was das Auge eigentlich ist, dann gehört die Netzhaut auf jeden Fall eigentlich zum Gehirn dazu. Das ist so eine Art Ausstülpung, verlängerte Ausstülpung des Gehirns, die halt am optischen Nerv, am Sehnerv hängt und hat darüber schon eben auch viel strukturelle und physiologische Ähnlichkeit mit auch der Hirnstruktur, so dass Dinge, die wir im Auge verstehen, oft auch sinnvoll sind, um Dinge über das Gehirn zu lernen. Mhm. Das ist nicht einfach eine ganz andere Struktur. Das ist das eine. Das andere ist, man kann sich auch wirklich konkret für Krankheitsbilder angucken, gerade die neurodegenerativen Erkrankungen, die du angesprochen hast, weil es eben auch Nervengewebe ist. Mhm. Zum Beispiel bei Parkinson ist ja letztlich ein Defekt irgendwie des Dopaminsystems. Und auch in der Netzhaut gibt es dopaminerge Zellen, also Zellen, die Dopamin ausschütten, dafür sensitiv sind und so weiter. Und entsprechend haben eben auch Leute gezeigt, man kann über Netzhautbilder erkennen, ob jemand Parkinson hat oder nicht, beziehungsweise es hat auch sogar einen prognostischen Wert in die Zukunft. Das sind jetzt natürlich Sachen, die sind klinisch nicht primär relevant, weil jemand, der schwer Parkinson hat, dessen vielleicht leichte Sehschwäche in bestimmten Fällen, ist nicht dessen Hauptproblem. Oder auch jemand, der eine Demenz oder eine MS hat, dass der vielleicht auch Läsionen in der Netzhaut hat, das ist nicht die Hauptschwierigkeit, unter der die Leute leiden. Aber was man damit, glaube ich, schon machen kann, ist drüber nachdenken, wie kann man eben auch entsprechende Screening-Tools entwickeln, sodass man Menschen zum Beispiel mit Krankheiten, die erst spät auffallen, wie einer multiplen Sklerose oder so, dass man die vielleicht auch früher finden kann und dann auch schneller einer entsprechenden Behandlung zuführen kann, bevor der angerichtete Schaden zu groß ist.
Das heißt, diese Veränderungen könnte man im Auge schon erkennen, bevor die ersten Symptome auftreten?
Ich würde sagen, da gibt es Hinweise drauf, dass das so ist. Insgesamt ist das aber, glaube ich, auch eine offene Forschungsfrage, inwieweit das tatsächlich trägt.
Ja, ist natürlich spannend, weil es natürlich auch wesentlich kostengünstiger ist, als jetzt wahrscheinlich ein MRT zu machen. Und genau, und man möchte ja auch immer, dass man irgendwie Erkrankungen vielleicht schon erkennt, bevor dann erste Symptome auftreten. Vielleicht sprechen wir noch mal kurz über das andere Thema, was du am Anfang auch genannt hast, dass ihr versucht, quasi das visuelle System nachzubauen. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Was wollt ihr da machen?
Ja, ganz konkret haben wir zum Beispiel gerade einen Datensatz, den wir mit Kollegen hier in Tübingen, aber auch Kollegen in Amerika, in Princeton und in Northwestern, in Chicago analysieren. Das ist ein struktureller Datensatz, also geht es um die Anatomie der Netzhaut erstmal. Mhm. Wo wir von einem Quadratmillimeter Netzhaut, die tatsächlich komplett in der Tiefe mikroskopisch erfasst haben und wirklich die Struktur aller Zellen auf zellulärer Ebene rekonstruieren können. Also bis hin auf die subzelluläre Struktur. Also wir können sehen, was in den Zellen drin ist. Wir können deren Verknüpfungen sehen. Mhm. Wir können deren Vielfalt auch bewundern. Und das ist wirklich, also wirklich ganz toll, dieses Zellen so sehen zu können. Jetzt werden wir sicherlich die uns alle anschauen. Wir werden da irgendwie auch mit Hilfe von unseren Algorithmen, wir werden die sortieren in verschiedene Zelltypen und so weiter. Aber da wollen wir eigentlich nicht stehen bleiben. Was wir die letzten Jahre entwickelt haben, sind auch Techniken, die es uns erlauben, solche Zellmodelle auf so einer biophysikalischen Ebene wirklich realistisch zu simulieren. Mhm. Und dann können eben diese anatomischen Daten die Grundlage dafür bilden. Und dann wollen wir die zusammenbringen mit eben anderen Daten, funktionellen Daten, um wirklich realistische Netzhautsimulationen erzeugen zu können. Idealerweise sogar auf unterschiedlichem Level von Detail. Also dass man entweder sagen kann, jetzt will ich irgendwie die Biophysik ganz realistisch hinbekommen, weil ich irgendwie wissen will, an welche Stellen genau dockt irgendein bestimmtes Medikament an, also welche Rezeptoren werden davon blockiert, was ist die Auswirkung davon, oder eben vielleicht auch mit einer gewissen Abstraktionsebene, so dass die Qualität der Simulation immer noch gut ist, aber der Detailgrad etwas geringer.
Und das ist aber schon die Netzhaut des Menschen, nicht von...
In dem Fall ist es die Netzhaut einer Maus.
Einer Maus, okay. Hm. Von der ihr aber denken würde, das würde sich dann auch irgendwann im Prinzip auf den Menschen so übertragen lassen. Und wenn ihr jetzt so einen Quadratmillimeter euch anschaut, ich meine, die Netzhaut ist natürlich größer. Sind das quasi wie einzelne Bausteine? Sind die alle relativ ähnlich aufgebaut? Und insofern hat man dann schon irgendwie so ein ganz gutes Beispiel für die gesamte Netzhaut? Oder müsste man sich das für jeden Quadratmillimeter irgendwie gesondert anschauen?
Also für so eine Mausnetzhaut ist ein Quadratmillimeter schon eine ganze Menge, ist gar nicht so wenig. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass wir glauben, und jetzt nicht nur wir, sondern man glaubt im Feld, dass die Mausnetzhaut eigentlich eine ganz gute Blaupause ist, so für die periphere menschliche Netzhaut auch. Also die Mausnetzhaut ist sehr nah so an der prototypischen Säugernetzhaut. Bei uns die Stelle, wo wir wirklich das Schärfste sehen haben, die ist wirklich sehr, sehr hoch spezialisiert. Also da gibt es zum Beispiel ganz wenige Zelltypen nur. Die Photorezeptoren sind so dicht, dass die richtig so ein bisschen die Zellkörper so zur Seite geräumt werden müssen, weil sonst alles gar nicht hinpasst. Also da ist eher sozusagen unsere Stelle des schärften Sehens ein bisschen ein Outlier in dem gesamten evolutionären Baum.
Ja.
Der uns natürlich aber viele Vorteile bringt, ist ja unbenommen. Genau. Aber diese Transferierbarkeit jetzt innerhalb der Säugetiere ist da, glaube ich, auf jeden Fall sehr gut gegeben, da die Netzhaut eben evolutionär einfach auch ein verhältnismäßig altes Organ ist. Und dann gibt es im Detail Abweichungen. Aber das ist natürlich auch spannend, das zu verstehen.
Ja.
Und ein letzter Satz. Man könnte das im Prinzip auch mit Patientengewebe machen.
Mhm.
Also es gibt zum Beispiel Patienten, bei denen ein Auge entfernt werden muss, weil sie einen Tumor haben in der Netzhaut. Ist nicht so oft, gibt's aber. Und solches Gewebe könnte man im Prinzip auch nutzen, um das zu rekonstruieren. Und da gibt's auch durchaus erste Beispiele von Menschen, die das gemacht haben.
Und du hattest jetzt gesagt, ihr schaut euch das vor allen Dingen anatomisch an, also die Struktur. Mhm. Aber wäre auch die Idee, dass ihr euch dann irgendwie die Funktion anguckt, während sie, was weiß ich, bestimmte Stimuli, bestimmte Bilder oder bestimmte Videos angucken und dass man das irgendwie mit reinnimmt? Oder ist das erst so ein deutlich späterer Schritt?
Nee, das gehört schon in das Gesamtprojekt auf jeden Fall mit dazu. Also die Simulationen, die wir dann da machen wollen, die sollen schon widerspiegeln, was die Netzhaut dann auch tut, während sie visuelle Informationen verarbeitet.
Und nennt man das dann auch digitalen Zwilling oder ist das noch was anderes?
Ich finde, digitaler Zwilling ist ein bisschen ein Buzzword, aber ja, es kann man digitaler Zwilling nennen, ja.
Okay. Ja, vielen Dank, Philipp, für das spannende Gespräch.
Ja, danke für das Interview von meiner Seite auch.
Ja, der Podcast wird produziert vom Hertie AI, der gemeinnützigen Hertie Stiftung, dem Tübinger AI Center und dem COMT an der Medizinischen Fakultät Tübingen. Vielen Dank.
Dankeschön.